Sie hören jetzt gleich die Predigt von Kassel-Mönchenberg.
Ich möchte vor der Predigt beten. Lieber Herr, wir haben dir gerade Loblieder gesungen, wir wollen dir Ehre bringen. Und das wollen wir auch dadurch tun, dass wir unsere Ohren und unsere Herzen für das öffnen, was du uns sagen willst. Du bist hier und du bist schon immer da und du wirst immer bleiben. Und bitte gib uns deine ewigen Worte jetzt in diese Predigt, in diesen Gottesdienst. Erfülle auch mich mit deinen Worten. Schenk du Gnade zum Reden und zum Hören. Amen. Ihr Lieben, ich möchte mit euch über ein Thema sprechen, von dem ich glaube, dass es uns in den letzten 2 Jahren sehr beschäftigt hat und vielleicht sogar gefehlt hat. Es ist ein Thema, wo ich merke, bei Corona sehr wichtig geworden ist und vielleicht müssen wir es neu einüben, weil wir es vielleicht währenddessen oder vielleicht vorher schon haben schleifen lassen, nämlich die zutreffende, die tragfähige, die aufrichtige und ehrliche Liebe. In den Evangelien wird die Liebe zu Gott als das Wichtigste, als das höchste Gebot bezeichnet. Und vielleicht können wir es auch heute als das Gebot der Stunde, das Gebot des Tages für uns selber hören. Und das meine ich nicht nur für die Gesellschaft, die gestern demonstriert hat, oder für unsere Familien, in denen es manchmal schwierig werden kann, oder unsere Gemeinden, sondern uns persönlich und unsere Gottesbeziehung auch mit dazu. Jesus predigt über dieses Thema interessanterweise aus einem Streitgespräch heraus. In Markus 12 wird beschrieben, zu Jesus tritt einer der Schriftgelehrten, der ihnen zugehört hatte, wie sie miteinander stritten. Und als er sah, dass Jesus gut geantwortet hat, fragte er ihn, welches ist das höchste Gebot von allen? Und Jesus antwortet und sagt, das höchste Gebot ist das, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und mit all deiner Kraft. Das andere ist dies, du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Und es ist kein anderes Gebot größer als diese. Ich möchte diesen Bibeltext von Jesus gern veranschaulichen. Ich habe hier vorne ein Seil hingelegt und habe 3 Freiwillige dazu drangebunden, die sich jetzt da mal bitte hinstellen und möchte für euch das sogenannte Doppelgebot von Jesus erklären, von dem ich glaube, dass es ein Dreifachgebot der Liebe ist. Diese 3 Personen sind jeder einem Thema zugeordnet. Eine Person steht für die Liebe Gottes. Mal hochhalten, wer ist die Liebe Gottes? Genau, wenn ich darüber spreche, dann wird diese Person diese Ecke des Seiles ein Stück hochhalten. Ja, weiter hochhalten. Heute ist Frühsport dran in der Predigt. Genau. Und mit Gottes Liebe ist seine wahrnehmbare Liebe gemeint, seine ansteckende, seine persönliche, auf die man auch antworten kann. Das ist die Liebe, die der Ausgangspunkt für mein Leben ist. Und ich würde das mal mit so einem Tanklastwagen bezeichnen. Ein Tanklastwagen, der so viel Sprit drin hat, dass ich ständig nachtanken, ständig nachladen kann und mit dieser Liebe muss ich verbunden sein. Diese Liebe muss nämlich in mein Herz. Ich muss auch mich selbst lieben. Dafür ist die nächste Ecke geeignet. Ich muss den Nächsten lieben wie mich selbst. Da komme ich selber drin vor. Denn wenn ich keine Liebe empfange, bin ich nicht lebensfähig. Wir sollen aber alle lebensfähig sein. Das ist Gottes Anliegen. Gott liebt dich so sehr, dass er für dich alles gegeben hat, damit du ohne seine Liebe nicht verdursten musst. Und dann gibt es die Stelle 1. Johannes 4, Vers 19. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Die Liebe hat eine dritte Ebene. Das ist die Liebe zum Nächsten. Liebe hat eine verbindende Funktion in dieser Welt. Denn die Liebe, die ich selbst empfangen habe, die gebe ich an den Nächsten weiter. Da steckt sogar ein Rhythmus drin, da steckt eine Verbindung drin, die sogar dazu führen kann, dass der Nächste Gott kennenlernen kann. Wir profitieren alle davon. Und jetzt stellen wir uns ganz kurz vor, wir würden eine Dimension von der Liebe einfach weglassen. Stellt euch vor, es gäbe keine göttliche Liebe, die würde einfach wegfallen. Liebe hätte zwei Dimensionen, menschliche Liebe. Es gäbe nichts Ewiges, nichts Transzendentes, nichts Übergeordnetes, nichts Überraschendes. Es gäbe keine Agape. Dann wäre unser Leben doch nur das Zusammenstellen von allem, was wir können, was wir aufbringen können als Menschen. Und es würde uns überfordern. Denn das, was wir aus uns produzieren, das ist nicht ausreichend. Uns würde genau diese ewige Dimension fehlen und unsere Welt wäre ein Stück weit liebloser, sie wäre überforderter, sie wäre, ich glaube, sinnloser. Wir greifen die Ecke wieder auf und stellen uns eine Welt vor, in der wir den Nächsten nicht lieben würden. Einfach loslassen. Der Nächste wird gerade nicht geliebt. Stellt euch das vor. Eine Welt, die ein völlig egoistischer Ort wäre. Wo ich sagen würde, wenn jeder an sich denkt, dann ist er an mich auch gedacht. Dann würden Menschen aber nebeneinander herleben. Es gäbe kein herzliches Miteinander. Es gäbe keine Beziehungen. Es gäbe kein Vertrauen. Aber gerade in Beziehungen soll doch Gottes Wesen auch sichtbar werden. In dem Gegenspiel mehrere oder zweier Menschen. Ich glaube nicht, dass wir dafür geschaffen sind, dass wir als Christen einfach nur asketisch leben sollen. Einfach ich und mein Gott, ich ziehe mich auf einen Berg zurück wie so ein Mönch. Das mag vielleicht für ein paar Tage sinnvoll sein, sich auf eine tolle Freizeit oder ein Sabbatical zurückziehen. Nur ich und Gott. Aber wir sind geschaffen für ein Miteinander. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, wie wäre das, wenn ich selbst mich aus der Liebe zurückziehen würde. Wenn ich mich nur für andere hingeben würde, damit die anderen Gottes Liebe erfahren können, wie so eine zweite Mutter Teresa, ich opfere mich auf und ich komme schon gar nicht mehr drin vor. Und ich glaube, dann würde uns das Lebenselixier fehlen. Es würde uns die Freude am Leben fehlen. Es würde uns die Fröhlichkeit fehlen. Es würde uns das Gefühl, das Gespür dafür fehlen. Ich bin von Gott geliebt und ich darf es weitergeben. Ich wäre traurig und überfordert. Bitte nimm noch mal ein letztes Mal die Ecke. Ich möchte in der Predigt heute fragen, was ist die Ecke, in die du als Nächstes investierst? Welche nimmst du mit? Welche ist für dein Leben wertvoll? Übrigens ist mir aufgefallen, dass wir alle drei Beziehungen auch im Gottesdienst brauchen. Wir feiern diesen Gottesdienst, weil er Gott Freude macht. Aber auch ich komme vor in diesem Gottesdienst. Ich will ihn genießen, ich will ihn nutzen, ich will mich daran freuen. Und ich will mich auch freuen daran, dass der Nächste neben mir den Gottesdienst genauso genießen kann. Vielleicht hat mir die Musik nicht gefallen, aber dem neben mir. Vielleicht war mir die Predigt zu lang, aber der neben mir hat sie gebraucht. Vielleicht war es mir zu laut oder zu leise oder zu spät oder zu wild oder sonst was. Aber solange es dem Nächsten gefällt, tut es mir gut und das tut Gott gut. Ich danke euch Freiwilligen, ihr habt es fantastisch gemacht. Ich möchte ein bisschen tiefer in dieses Thema einsteigen und beginne mit dem ersten Gebot, du sollst Gott lieben. Im Alten Testament beginnen die zehn Gebote mit den Worten Schma Israel, höre Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, der Herr, unser Gott, er ist einer. Und dann geht's los. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herz, ganzer Seele, ganzem Gemüt und ganzer Kraft. Und vielleicht rebelliert es jetzt in dem einen oder anderen. Er sagt, hey, da steht eine Aufforderung drin. Ich kann doch Liebe nicht auffordern. Ich kann doch Liebe nicht befehlen. Das wäre doch krass. Und ich glaube, dass die Bibel das darf. So wie wir einem kleinen Säugling empfehlen und befehlen, dass er atmen soll. Krankenschwestern würden ein Kind auch auf den Hintern hauen oder anschreien oder schütteln, dass es irgendwie anfängt zu atmen. Das ist natürlich. Es ist natürlich, dass wir essen und dass wir trinken und genauso natürlich ist es, dass wir Gott lieben. Allerdings ist die Liebe Gottes sowas wie wie eine Starkstromsteckdose. Die ist viel zu groß, da ist viel zu viel Volt drauf. Gott hat 1 Milliarde Volt. Ich kann das eigentlich in meinem Leben gar nicht wahrnehmen. Ich brauche etwas, was diese Liebe runterregelt, was sie für mich greifbar und ertastbar macht. Gottes Liebe ist so groß, dass das Griechische nach Worten ringt, um das wiederzugeben. Und im Griechischen steht das Wort Agape für Gottes Liebe. Es ist eine göttliche Liebe, eine hingebende Liebe, eine Liebe, die niemals versiegt. Und sie wird in 1. Korinther 13 so beschrieben: Die Agape ist langmütig und freundlich. Die Agape eifert nicht, sie treibt nicht Mutwillen, die Agape bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Agape freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, aber sie freut sich an der Wahrheit. Agape erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, duldet alles. Agape hört niemals auf. Wisst ihr, warum ich diese Liebe nicht abbilden kann? Weil ich ein Mensch bin, ich bin zu klein. Stellt euch vor, ich müsste meinen Namen in diesen Bibeltext einsetzen. Es würde furchtbar klingen. Ihr dürft spaßenshalber euren eigenen Namen in diesen Text eintragen und fragen, ob ihr liebevolle Menschen seid, wo es heißen würde, Stefan ist langmütig und freundlich. Stefan eifert nicht, Stefan treibt nicht Mutwillen, er bläht sich nicht auf, Stefan verhält sich nicht ungehörig. Stefan sucht nicht das Seine und lässt sich nicht erbittern, er rechnet das Böse nicht zu. Stefan freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, aber er freut sich an der Wahrheit. Stefan erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, duldet alles. Freunde, auf mich trifft dieser Text nicht zu. Aber er trifft auf Gott zu. Mit seiner übergroßen Liebe möchte er in mein Leben hineintreten und er möchte eine Reaktion haben. Er möchte, dass es eine Resonanz gibt in meinem Herzen, in meiner Seele, in meinem Verstand, in meiner Kraft, mit allem, was ich, wo ich etwas wiedergeben kann, wo ich reagieren kann. Und das Schöne ist, dass Gott nicht nur an die klugen Menschen redet. Du brauchst kein Abitur, um Christ zu sein, sondern mit ganzem Herzen Gott zurückzulieben, das können die einfachen und die nicht einfachen Menschen. Liebe passiert einfach. Und Liebe ist aus unserer Sicht eine Antwort auf das, was Gott getan hat. Eine Antwort auf die definierte Liebe, die Gott uns gibt. Gott hat sich festgelegt. Ich finde das so schön von dir vorhin, dass du das angesprochen hast. Du hast einen Teil meiner Predigt vorweggenommen, ohne das zu wissen. Gott definiert sich in Jesus Christus, er wird leibhaftig, er wird auf dieser Erde greifbar. In Christus wohnt die Fülle von Gott leibhaftig. Und diese Liebe schreitet zur Tat. Gott zeigt seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Römer 5, Vers 8. Diese ganze Agape, diese ganze Hingabe, diese ganze Power, von der ich gerade gesprochen habe, die wird lebendig und die zeigt die Selbstlosigkeit am Kreuz von Golgatha, als Jesus stirbt, aus Liebe zu mir. Seine Liebe durchbricht den Hass und die Angst, sie durchbricht den Abstand, den wir oft haben, weil wir aufgrund der Sünde Sorge haben und Scham empfinden. Jesus durchbricht sie. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben für seine Freunde gibt. Und Jesus geht noch weiter, er gibt sie sogar für die Feinde. Und mit dieser definierten Liebe, mit diesem Rettungsplan, mit dieser Liebe will Jesus dich erreichen. Du sollst in sein Reich gehören. Und jetzt kommt dieses Dilemma, was passiert denn, wenn ich so in Gottes Nähe bin und Gott alle Details meines Lebens sieht und auch alle meine Fehler sieht, dann muss er sich doch abwenden. Aber nein, das tut er nicht. Der Prediger Tim Keller fasst es so zusammen: Ich habe mehr Macken und Schwächen, als ich mir je vorstellen kann. Das heißt, ich bin so sündhaft und so schlecht, wie ich es nicht für möglich gehalten hätte. Aber ich bin von Gott mehr geliebt und angenommener, als ich es je hoffen konnte. Und wer diese Gleichzeitigkeit verstanden hat, dass beides in denselben Satz hineinpasst, der hat das Evangelium verstanden. Jesus macht keinen Bogen um dich und um dein Leben, sondern er hat es ans Kreuz getragen. Er möchte dir ein neues Leben, eine neue Liebe, eine neue Basis schenken. Er ist gekommen, um in deine Lieblosigkeit hinein etwas zu sprechen, was da noch nicht ist, nämlich den Zuspruch, dass du ein geliebtes Geschöpf bist. Du bist von unendlichem Wert und für die Ewigkeit bestimmt. Das ist deine Identität, das ist das, was Gott dir zuspricht. Und ich möchte das mit einem Geldschein veranschaulichen. Das ist ein 50-Euro-Schein, ich hoffe, du hast einen dabei, den brauchst du nämlich gleich am Ausgang. Aber eigentlich ist das nur ein Stück Papier, was vielleicht 10 Cent wert ist. Aber wer sagt diesem Geldschein, dass er 50 Euro wert ist? Woher weiß die Person an der Kasse, dass das einen Gegenwert hat? Habe ich da selber jetzt mit einem Kuli drauf gemalt und irgendwelche Zahlen hingeschrieben und ist der dadurch wertvoll? Nein. Der Schein ist auch nicht wertvoll, dass er hier tolle Symbole drauf hat, sondern er ist wertvoll. Könnt ihr bei euch selber nachprüfen, hier steht eine Unterschrift. Bei mir steht M. Draghi. Das ist der Präsident der Zentralbank. Er ist die höhere Macht, er ist die höhere Autorität, die diesem Schein den Wert zuspricht. Und wer spricht dir in deinem Leben den Wert zu? Es ist dein Vater im Himmel, der dir sagt, dass du wertvoll bist. Ich möchte dir die Geschichte einer Studentin erzählen, die ich kennengelernt habe. Sie sagte mir: Stefan, ich habe 5 ältere Schwestern und einen jüngeren Bruder. Und mein Bruder ist der einzige Grund dafür, dass ich auf der Welt bin. Meine Eltern haben sich sehnsüchtig einen Sohn gewünscht. Und dann kam ich. Wisst ihr, was da passiert? Da ist jemandem ein falscher Wert zugesprochen worden. Da hat sich eine Person genau so verhalten, wie es ihr erklärt wurde. Das war eine Person, die keine Freude hatte, die keinen Selbstwert hatte, die keine Identität hatte, weil es ihr nicht zugesprochen wurde. Und ich habe das so mitgetrauert und später mich so mitgefreut, als sie ihre Identität gefunden hat. Als sie verstanden hat, dass Gott ihr das zuspricht und dass Gott zu ihr sagt: Du bist ein geliebtes Geschöpf, du bist von unendlichem Wert und für die Ewigkeit bestimmt. Und diese Person konnte das für sich annehmen, konnte sehen, dass in ihr Schönheit ist und Geselligkeit ist, dass da Fröhlichkeit ist. Und mittlerweile ist sie als Missionarin unterwegs für Gott. Baut Gottes Reich, weil sie genau das verstanden hat. Und auch das möchte ich dir heute Morgen sagen: Du bist wertvoll. Gott sucht dich, er will, dass seine Liebe dich trifft und erreicht und dass sie dein Leben umkrempelt. Und er möchte, dass dein Selbstwert, den du bekommen hast, weitergegeben wird. Er will, dass du verschwenderisch bist. Denn Jesus sagt, wir sollen unseren Nächsten lieben. Wieder so eine Aufforderung: Ich soll den Nächsten lieben. Oh Jesus, wenn du wüsstest, wer das ist, dann hättest du das nicht so gesagt, oder? Und so kommt es wieder zu einem Streitgespräch zwischen Jesus und den Schriftgelehrten. Denn die Schriftgelehrten, sie hatten Interesse, 3 Stunden über Liebe zu diskutieren, statt 3 Stunden Liebe zu tun. Das ist ein Unterschied. Und Jesus diskutiert mit ihnen. Und deren Meinung war: Mein Nächster, das ist ja mein Freund, zu dem darf ich nett sein. Das ist mein Freund oder der aus meiner Volksgruppe, der aus meiner Konfession, der, der mir angenehm ist, der, wo es einfach ist. Und Jesus sagt: Nein, dein Nächster ist folgender: Schau nach links und schau nach rechts. Wer sitzt dort? Das ist dein Nächster. Und dein Übernächster und Überübernächster. Dein Nächster ist der, der in deiner Familie mit dir lebt. Dein Nächster sitzt mit dir im Büro, ist dein Chef oder dein Untergebener. Dein Nächster ist auch der, der bei Corona-Maßnahmen eine andere Meinung als du hat. Und dein Nächster, das ist der Feind, der dir den letzten Nerv raubt, der, mit dem du nicht klarkommst. Und so merken wir, von einfachen Menschen bis komplizierten Menschen, jeder ist mein Nächster. Und vielleicht rebelliert es jetzt in dir und du merkst: Boah, Gott will in mir was ansprechen. Und da sage ich euch, ich nehme mich nicht raus aus diesem Zusammenhang. Auch ich stehe mitten im Leben. Ich muss mir von Gott sagen lassen, du sollst Gott lieben und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und weil sich die Schriftgelehrten so einfach gemacht haben und gedacht haben, sie können dem ausweichen, sie können eine Ausrede suchen, erzählt Jesus ihnen eine Kindergeschichte. Und wenn er die Geschichte, je einfacher Jesus eine Geschichte erzählt, umso beleidigender ist es am Schluss, wenn man sie nicht versteht. Und er erzählt die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Ich gehe sie im Schnelldurchlauf durch, ich glaube, ihr kennt sie. Ein Mann läuft eine einsame Straße lang und er wird überfallen. Ohne Grund, es wird nicht beschrieben, er bleibt einfach liegen und jetzt wünscht er sich, dass ihm irgendjemand hilft. Irgendjemand! Und dann kommt tatsächlich irgendjemand vorbei, aber irgendjemand ist beschäftigt. Er muss ja zum Gottesdienst, 9.30 Uhr, Mönchenberg. Und er bleibt nicht stehen, er hilft nicht. Und dann kommen weitere vorbei und am Schluss ist es der Anti-Held, der stehen bleibt und der ihn versorgt, der ihm ausreichend hilft, unerwartet, über die Maßen, der ihn versorgt. Und am Schluss fragt Jesus, wer von den Passanten hat es denn richtig gemacht? Und alle melden sich und wissen natürlich die Antwort. Aber die Antwort ist beschämend, weil Jesus den anderen erklärt, dass sie es falsch gemacht hätten. Stellt euch eine Welt vor, in der alle handeln würden wie der beschriebene Samariter. Wäre es nicht eine liebevolle Welt, eine schöne Welt, eine Welt, in der wir gern leben wollen? Wäre es nicht eine Welt, die Gottes Charakter widerspiegelt und damit dem Himmel ähnelt? Und ich verrate euch, warum ich glaube, dass es mit unseren Werkzeugen nicht geht. Wir sind nämlich sensible Menschen, die einen Fehler genauso schlimm rechnen wie 100 gute Dinge, die uns passiert sind. Kennt ihr das? Es passieren 100 wunderbare Dinge, aber es reicht ein Blödmann, der sie kaputt macht. Es gibt 100 Segnungen und es reicht eine Sünde, um sie kaputt zu machen. Wir werten das Böse in unserem Leben, wir empfinden das Böse in unserem Leben viel stärker als das viele Gute, was wir erlebt haben. Wir merken doch, dass das Chaos von ganz alleine entsteht, aber die Ordnung, die muss man so lange herstellen. Dunkel ist es von ganz allein, aber um Licht zu machen, muss ich richtig Aufwand betreiben. Und lieblos ist es von ganz allein, aber die Liebe muss ich aktiv schaffen. Und so müssen auch wir als Christen eine innere Hürde überwinden, überspringen. Und deswegen frage ich dich, was ist dein nächster Schritt? Was ist das Thema? Was ist das, was du mit nach Hause nehmen möchtest, wo du ab jetzt deinen Beitrag leisten möchtest? Liegt es an Gottes Liebe, dass du sie mehr wahrnimmst, auf sie mehr reagierst? Oder liegt es an der Liebe zu dir selbst, dass du sagst, ich möchte, dass Gottes Liebe in mir landet, dass sie in mir Vergebung schafft, dass sie in mir aufräumt, ich möchte bei Christus zu Hause sein und angenommen? Oder ist dein nächster Schritt, dass du auf den Nächsten achtest? Stell dir vor, es würden alle machen und der Nächste würde auch auf dich achten. Stell dir vor, dass selbst dein Feind, der, an den du vorhin gedacht hast, dieser Arsch, der noch letzte Woche das und das gemacht hat, stell dir vor, der würde zu dir kommen und mit seinem Leben und seinem Handeln zeigen, wie Gott ihn verändert hat. Denn das ist das Interessante, das Gleichnis vom barmherzigen Samariter, da hat Jesus diesen verdrehten letzten Satz drin. Das liegt daran, dass er die Perspektive ändert. Er fragt, wer von den dreien, meinst du, ist der Nächste geworden für den, der unter die Räuber gefallen ist? Habt ihr das mitbekommen? Jesus verdreht die Perspektive. Wer ist für dich der Nächste geworden? Und jetzt stell dir die krasse Situation vor, du kommst in eine Notsituation, vielleicht ein Autounfall. Und die erste Person, die am Ort eintrifft, ist der Feind. Und er würde dich aus dem Auto rausziehen. Er würde dich im Krankenhaus besuchen. Er hätte Blumen dabei. Und er würde sagen, weil Christus in mein Leben getreten ist, kann ich dir anders begegnen. Das fände ich ein traumhaftes Ergebnis. Und deswegen möchte ich zusammenfassen, Gottes Liebe ist für mich wie 1 Million Volt. Gottes Liebe ist so groß, sie ist so fantastisch, so umwerfend, dass ich sie eigentlich nicht verstehen kann. Aber in Christus wird sie lebendig. In Christus geht sie ans Kreuz und bezahlt für meine Schulden. Gottes Liebe trifft genau genommen auf einen Menschen, der es nicht wert ist, aber ein Mensch, der wertvoll wird, der eine neue Identität bekommt und der diese Liebe weitergeben soll, und zwar ohne Worte. Zunächst mit Taten. An euren Werken wird die Welt erkennen, wer Gott ist. An eurer Liebe zueinander wird es sie erkennen. Und deswegen kannst du dir überlegen, wie bleibt dein Liebestank voll? Stell dir vor, du bist so ein Auto und dein Tank, wo sonst Sprit drin wäre, das ist dein Liebesvorrat. Der bleibt entweder voll, indem du nie was rausgibst und ganz, ganz, ganz geizig bleibst. Der Tank bleibt aber auch dann voll, wenn du die Liebe einfach so verschwendest und weißt, neben dir steht ein Tanklaster und du kannst jederzeit volle Kanne nachtanken. Und ich wünsche euch als Gemeinde diese Freigebigkeit, diese verschwendende Liebe. 1. Johannes 4,16, Gott ist Liebe und wer in dieser Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Gott segne euch. Amen. Ich möchte beten.
Und das war der Gottesdienst am Mönchenberg.